Ob vor Ort oder digital. Wir vermitteln dir praxisbezogenes Wissen und begleiten dich aufs nächste Karrierelevel. Entdecke die größte Plattform für technische Weiterbildung und berufliche Netzwerke rund um die Ingenieursbranche. Unser umfangreiches Weiterbildungsangebot findest du auf www.vdi-wissensforum.de. VDI Wissensforum, wo Wissen Karriere macht.
Technik aufs Ohr. Hallo und herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Ja, wir bitten uns heute einem sehr wichtigen Thema, und zwar bei einem Schlaganfall ist schnelles und richtiges Handeln angesagt. Unser heutiger Gast Ivo Opitz hat eine Sensortechnik entwickelt, die die Neurologie voranbringt. Darüber wird uns der Student der Medizintechnik mehr erzählen. Ivo Opitz ist zudem studentische Hilfskraft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hi.
Hi Ivo, herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Gut, Ivo, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Du hast für deine Bachelorarbeit ein Sensorsystem entwickelt, das bei Notfallpatienten nach einem Schlaganfall zum Einsatz kommt. Diese Entwicklung wurde mit dem ersten Platz des Wettbewerbs Mensch und Technik 2022 vom VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg mit dem Absolventenpreis der Freunde und Förderer der HTW Berlin ausgezeichnet. Und dazu erzählst du uns jetzt mal bitte ein bisschen mehr.
Sehr gerne. Also vielleicht erstmal, um den Schlaganfall ein bisschen zu erklären. Das ist im Allgemeinen ein Krankheitsbild, bei dem die Gehirnzellen nicht ausreichend mit Blut und damit auch nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Dadurch sterben diese ab und es kommt zum einen der sehr klassischen Symptomatik von einer Halbseitenlähmung. Das heißt, nur ein Teil des Körpers kann bewegt werden und noch weitere Symptome. Aber letztendlich kann das Ganze auch zum Tod führen. Ich habe ein paar Zahlen noch rausgesucht. Das RKI gibt an, dass in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, an einem Schlaganfall zu erkranken, aktuell bei fast 3% liegt. Und die WHO gibt tatsächlich den Schlaganfall mit über 6 Millionen Fällen im Jahr als zweithäufigste Todesursache an. Und da ist natürlich das Ziel, dass wir möglichst frühzeitig eben diesen Schlaganfall erkennen wollen, um diese Sauerstoffversorgung zu den Gehirnzellen wiederherzustellen, um länger anhaltende Einschränkungen der Patientinnen und Patienten, aber auch eben den Tod zu verhindern. Und da könnte man jetzt sagen, also warum fangen wir nicht sofort damit an, wenn das doch so klar ist? Ich habe ja schon bereits die Halbseitenlähmung angesprochen. Und es ist tatsächlich gar nicht so schwer, einen Schlaganfall an sich zu erkennen. Aber es gibt zwei Arten von diesem Schlaganfall mit sehr ähnlichen Symptomen. Aber die Behandlung ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist letztendlich das, worauf auch der Sensor abzielt, diese Unterscheidung eben durchzuführen. Und zwar zum einen gibt es den unblutigen Schlaganfall oder den ischämischen Schlaganfall. Dort gibt es ein verstopftes Blutgefäß, zum Beispiel durch ein Blutgerinnsel, das in die Blutbahn gelangt ist. Und da ist eben das Ziel, dieses Blutgerinnsel aufzulösen. Auf der anderen Seite gibt es den hämorrhagischen Schlaganfall. Der wird auch gerne als blutiger Schlaganfall bezeichnet. Das ist dann tatsächlich eine interne Blutung durch zum Beispiel ein geplatztes Blutgefäß, wo man eben dafür sorgen möchte, dass dieses Blutgefäß wieder gerinnt, beziehungsweise diese Gerinnung zumindest nicht blockiert wird. Und das ist eben doch sehr gegensätzlich, was diese Behandlung angeht. Die Unterscheidung im Allgemeinen wird in Krankenhäusern durchgeführt, zum Beispiel durch Computertomographen. Aber wenn wir uns jetzt im Besonderen ländliche Gegenden vorstellen, wo man doch sehr lange zu einem Krankenhaus braucht, dann ist eben der Punkt an der Stelle, dass deutlich mehr Gehirnzellen absterben, wenn man erst in einem Krankenhaus mit dieser Erkennung und dann Behandlung beginnen kann. Und wenn man das Ganze im Rettungswagen zum Beispiel am Einsatzort, wo der Patient aufgefunden wurde, schon anfangen könnte, dann könnte man die Behandlung viel schneller beginnen. Mhm. Man könnte auch spezialisierte Krankenhäuser anfahren, die bestimmte chirurgische Eingriffe durchführen können. Und das würde das Ganze deutlich effizienter gestalten. Und was aktuell die große Forschung ist zu sogenannten präklinischen Point-of-Care-Sensoren, also solche Sensoren, die am Patienten angewandt werden können, die nicht CT sind, aber eben klein genug, um in so einen regulären Rettungswagen zu passen. Und 2020 hat dazu ein Team aus Kalifornien um Shane Charles Tani einen Sensor vorgestellt, der das Ganze auf Leitfähigkeitsmessungen basiert macht. Und das heißt, das Blut ist etwas leitfähiger für elektrischen Strom als das ganze umliegende Gewebe. Und man kann damit feststellen, okay, befindet sich jetzt mehr oder weniger Blut in einem bestimmten Bereich des Kopfes. Und das Ganze passiert über die Wirbelstromdämpfungsmessung. Das heißt, ein Magnetfeld induziert einen kleinen und ungefährlichen Strom, das ist dann der Wirbelstrom, in den Kopf. Der hat ein eigenes Magnetfeld, das ist dem Ursprungsfeld entgegengerichtet und diese Dämpfung ist dann letztendlich das, was gemessen wird und unterscheidet sich eben je nachdem, wie stark die Leitfähigkeit lokal ist. Mit einer höheren Leitfähigkeit gibt es einen größeren Wirbelstrom und dementsprechend auch eine größere Dämpfung. Und wenn man das Ganze dann noch mit einer Positionserkennung auf dem Kopf kombiniert, dann kann man sagen, okay, an bestimmten Stellen befindet sich eben zum Beispiel mehr Leitfähigkeit und damit sehr wahrscheinlich an der Stelle eine Blutung. Und man sollte in dem Fall dann also zum Beispiel die Behandlung um einen Blutgerinnsel aufzulösen, nicht ansetzen, weil das dann in dem Fall eben kontraproduktiv wäre für die weitere Behandlung des Patienten.
Mhm. Ja, danke für die Erklärung. Super.
Kompliziert.
Ja, also mich würde sofort mal interessieren, wie du da jetzt drauf gekommen bist, also da auch deine Bachelorarbeit zu schreiben. Also hat dich das irgendwie persönlich interessiert im Studium oder bist du da irgendwie privat drauf gekommen? Und ja, würde mich einfach mal interessieren, warum du das so ausgewählt hast als deine Abschlussarbeit.
Also der Schlaganfall an sich interessiert mich tatsächlich sehr. Ich bin aktiv an einer Hilfsorganisation.
Das heißt, toll.
Ich bin inzwischen auch Sanitäter da und eins der klassischen Fallbeispiele, was es da immer wieder gibt, ist der Schlaganfall, bei dem man tatsächlich auch gar nicht so viel machen kann. In dem Fall bin ich auf das Thema tatsächlich gekommen über meinen Professor Christoph Schmitz. Der wurde angesprochen von einem Team aus der Charité, die auch Forschung in dem Bereich machen. Und die hatten eben dieses Paper gesehen aus Kalifornien und gesagt, also das klingt interessant. Sowas hätten wir auch gerne, um das ein bisschen auszuprobieren. Und meinten dann zu Christoph Schmitz eben, ob nicht ein Bachelorstudent so eine Arbeit mal machen könnte und dass so ein Sensor dann auch bei denen auf dem Tisch liegt, um damit Tests zu machen.
Mhm. Ja, cool.
Ich gleite jetzt mal ein bisschen ab und würde gerne wissen von dir, was war denn da zuerst? Der Wunsch, Sanitäter zu sein, Menschen zu helfen oder sich für das Thema Medizintechnik in irgendeiner Form beruflich zu orientieren? Oder hat das eine das andere irgendwie bedingt? Oder hast du gesagt, Mensch, jetzt bin ich Sanitäter, jetzt mache ich Medizintechnik, weil ich sehe, was da fehlt oder was man brauchen könnte? Oder war die Medizintechnik zuerst da und dann der Wunsch, auch noch Sanitäter zu sein?
Also ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand. In der Hilfsorganisation selbst bin ich jetzt aktiv seit, ich glaube, über 15 Jahren. Erst als Kind dann eher für den Rettungssport und dann später jetzt tatsächlich auch als Einsatzkraft. Sanitäter bin ich tatsächlich erst im Studium geworden. Also das geht so ein bisschen hin und her, sage ich mal, dass das eine so ein bisschen das andere mit bedingt. Und ja, vielleicht durch die ursprüngliche Aktivität in der Hilfsorganisation dann das Medizintechnikstudium bedingt wurde und dann wiederum dadurch der Wunsch eben auch ein bisschen mehr in die Richtung als Sanitäter aktiv zu sein. Also ich denke, das geht Hand in Hand so ein bisschen.
Aber du hast ja wahrscheinlich hin und wieder hautnah erlebt, was fehlt an Technik oder was man gebrauchen müsste, um besser helfen zu können. Wie zum Beispiel jetzt das Thema Schlaganfall oder die unterschiedlichen Arten von Schlaganfall.
Genau, also beim Schlaganfall zum Beispiel, wir als Sanitäter, wir sind da jetzt nicht im Rettungsdienst groß unterwegs, also fahren die Patienten nicht ins Krankenhaus, sondern sind dann erst für die Erstversorgung aktiv. Und da können wir tatsächlich gar nicht so viel machen, als tatsächlich die Patienten betreuen und versuchen, möglichst schnell in ein Krankenhaus zu bringen. Und das wäre natürlich was, das könnte man dadurch mitunter auch in der Zukunft verbessern.
Ja, dann würden wir gerne von dir wissen, wie du dann bei der Entwicklung des Sensors genau vorgegangen bist und wie lange das dann insgesamt gedauert hat, bis du deine Arbeit abgeben konntest.
Ja, also die Standardbearbeitungszeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, wo ich die Arbeit geschrieben habe, sind 10 Wochen. Das habe ich auch ungefähr eingehalten. Durch Corona gab es ein paar extra Regelungen, dass man noch ein bisschen länger haben durfte. Ich glaube, das war bei mir dann aber am Ende nur eine halbe Woche oder so, die ich noch ein bisschen Zeit genutzt habe. Zum Vorgehen, wie gesagt, es gab ja schon vorher diese Publikation. Das war jetzt bei Weitem keine Bauanleitung oder so. Aber zumindest so ein paar Parameter waren halt schon vorhanden. Also zum Beispiel, welcher Chip dann für die Messung verwendet wurde und wie die Daten letztendlich verarbeitet wurden. Und ich denke, ansonsten habe ich da recht klassisch angefangen mit ein paar Recherchen, wie diese Sensoren eben funktionieren und zusammenarbeiten. Ich habe erste Leiterplatten entworfen. geworfen, um den Sensor auch mal auszuprobieren. Also das ist ja auch recht klassisch, dass man erstmal versucht, so einen Sensor nicht in ein großes System einzuarbeiten, sondern erstmal als Einzelstück sozusagen dann zu nutzen und anzusteuern. Bei dem Warten darauf, dass diese Leiterplatten dann ankommen, das hat leider ein bisschen länger gedauert, aber da habe ich ein bisschen improvisiert. Ich habe mir während Corona ein kleines Heimlabor aufgebaut. Dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen nur noch online waren, haben wir dann eben zum Beispiel Elektrotechnik nur simuliert gehabt. Und da hatte ich mir dann eben das Heimlabor aufgebaut, um auch ein paar Sachen zu Hause durchführen zu können und nicht nur auf Simulation zu vertrauen. Und da konnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, während ich jetzt warte, bis ich eine Leitfähigkeitsmessung durchführen kann, nutze ich einfach einen Farbsensor, habe dann ein Phantom, was jetzt keine Leitfähigkeitsunterschiede hat, sondern Farbunterschiede. Und ich konnte dadurch zum Beispiel schon mal anfangen, die Positionserkennung aufzubauen und die Software dahinter zu schreiben. Nach ungefähr der Hälfte der Zeit hatte ich dann irgendwann auch den Sensor. Ich konnte das recht gut integrieren und habe dann eben auch so eine zweite Version entworfen, die tatsächlich das Ganze als ein System integriert, also sowohl Positionserkennung als auch diese Leitfähigkeitsmessung. Ich habe dann noch ein Kopfphantom erstellt, also mit einem 3D-Gedruck, einen großen Kopf im Prinzip, der dann mit Salzlösung gefüllt wurde, um die Leitfähigkeiten nachzustellen. Das sind sehr geringe Leitfähigkeiten beim Schlaganfall. Das sind also wirklich auf mehrere Liter Wasser, wenige Gramm an Salz, um diese Differenzen zu erzeugen. Also im Vergleich zu zum Beispiel Metallen deutlich, deutlich weniger. Und dann die letzten 2-3 Wochen waren eigentlich tatsächlich dann zum Schreiben der Bachelorarbeit. Ich hatte dann noch ein paar Simulationen durchgeführt, um festzustellen, ob das Ganze auch nach Kenndaten auch sicher für die Patientinnen und Patienten ist. Und dann noch eine Woche ungefähr, um das Ganze zu kontrollieren und nochmal drüber zu gucken.
Wusstet ihr schon? Die VDI-Hochschultour steht wieder in den Startlöchern. Vom 6. November bis 7. Dezember besucht der VDI rund 60 deutsche Hochschulstandorte, um engagierte Studierende kennenzulernen. Neben spannenden Infos rund um den VDI sowie zur Mitgliedschaft wartet auch eine 12-monatige kostenlose Probemitgliedschaft auf euch. Falls ihr nicht persönlich vor Ort sein könnt, findet ihr uns auch online, wo ihr ebenfalls die Mitgliedschaft kostenfrei testen könnt. Aber das ist auch noch nicht alles. Es gibt eine spannende Gewinnchance. Unter allen neuen Mitgliedern verlosen wir iPads der 10. Generation. Weitere Informationen findet ihr unter www.vdi.de/hochschultour oder in den Shownotes.
Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wie man das hinkriegt, weil du musst ja nicht nur Ahnung haben von mechanischen und physikalischen Vorgängen, sondern du musst ja auch wissen, wie so ein Körper funktioniert. Also das ist ja, da ist ja geballtes Wissen in einem Kopf. Also
auf jeden Fall.
Respekt, ja. Respekt. Konntest du diesen Sensor jetzt dann auch irgendwie anders testen oder so, wie du es gerade beschrieben hast, eben halt an diesem Dummy-Kopf oder Kopf-Dummy, wie du es gerade genannt hast? Aber du konntest es wahrscheinlich nicht am Menschen testen, oder?
Also ich konnte es an dem Phantom testen. Da waren dann zwei Schlaganfälle integriert, also einmal ein hämorrhagischer und einmal ein ischämischer an zwei verschiedenen Stellen, die man auch recht gut erkennen konnte. Zum anderen, ich konnte es an mir selbst testen. Das ist jetzt natürlich nicht, dass ich bei mir einen Schlaganfall feststellen kann. Aber wir haben noch andere Strukturen, die die Leitfähigkeitsunterschiede erzeugen. Also zum Beispiel ganz simpel im Bereich der Nase und Stirn. Da haben wir luftgefüllte Hohlräume und Luft hat natürlich elektrisch eine sehr, sehr geringe Leitfähigkeit. Und das kann man dann zum Beispiel auch an der Stelle erkennen. An Patienten bisher leider nicht. Ich glaube, das würde dann diese 10 Wochen für eine Bachelorarbeit doch etwas übersteigen.
Absolut.
War auch nicht so ernst, die Frage.
Ja, aber das ist eine Sache, die wollen wir tatsächlich noch durchführen mit dem Sensor.
Ja, klasse. Genau, das wäre nämlich auch so die Anschlussfrage. Also wie kommt dann quasi deine Entwicklungen auch in der Praxis dann zum Einsatz? Oder hast du da vielleicht schon irgendwie Datensätze, also wie auch die Zuverlässigkeit von dieser Technik aussieht und wie das insgesamt den medizinischen Bereich dann verbessern kann?
Ja, also von meinen Daten aus der Bachelorarbeit zeigt sich zumindest, dass man diese Leitfähigkeitsunterschiede erkennen kann und das mit einem Sensor, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Also der Chip dahinter, der ist tatsächlich eben mehr für Metalle da als für so kleine Signale. Das Team hinter der ursprünglichen Publikation, die hatten tatsächlich auch 5 Patientinnen, an denen sie das Ganze testen konnten. Und da konnte zumindest die Position von so einem Schlaganfall im Vergleich zu CTG-Bildern verifiziert werden und gezeigt werden, dass da dieser Sensor auch funktioniert. Ich glaube, das größte Problem an der Stelle wird tatsächlich werden, kleinere Schlaganfälle, also Mikroblutungen im Bereich von Millimetern, vielleicht bis zu einem Zentimeter oder sowas, zu messen. Die Spule, die das Magnetfeld generiert, also die größte, die dann auch am tiefsten in den Kopf hineinmisst, die ist ungefähr handflächengroß. Und wenn man sich das überlegt im Vergleich zu so einer 1 Millimeter Blutung oder sowas, das ist dann dementsprechend eine Hausnummer, die man da überwinden muss. Und man hat aktuell eben noch eine recht geringe Ortsauflösung, die man da noch angehen müsste, um das noch zu verbessern.
Ja, über die Zuverlässigkeit haben wir gerade gesprochen. Das ist jetzt natürlich offensichtlich auch eine Weiterentwicklung, eine große im medizinischen Einsatz dieser Technik. Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast den Sensor jetzt entwickelt, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben. Damit kann ja jetzt nicht Schluss sein. Da muss ja irgendwas jetzt passieren.
Nein, also ich habe nach der Bachelorarbeit noch ein 3-monatiges Praktikum an der Charité gemacht. Wir haben also ich konnte da auch deren Forschung noch kennenlernen und wir haben auch überlegt, also wir wollen noch Sachen durchführen. Das ist im Allgemeinen recht schwierig. Also so eine Patientenstudie, die benötigt halt eine Ethikkommission dahinter. Die Ethikkommission muss bezahlt werden, dafür braucht man Fördermittel. Wir haben Ideen für Weiterentwicklung, die man noch machen könnte mit dem aktuellen Sensor oder mit einer neueren Version. Da ist aber leider eben bisher noch nichts Konkretes, wo wir sagen können, da gibt es irgendwie einen festen Zeitplan oder sowas. Und da müssen wir eben gucken, was möglich ist in der nächsten Zeit.
Anschlussfrage Fördermittel. Ich meine, wir müssten ja alle daran interessiert sein, dass solche Techniken dann auch relativ schnell, wenn ich das mal so profan sagen darf, marktreif werden und dann wirklich auch angewendet werden können an Menschen, die dadurch möglicherweise Schäden verhindern oder sogar am Leben bleiben. Wie sieht es denn da aus mit den Fördermitteln? Kommen da welche und von wem? Was passiert da? Ist die Regierung dabei? Gibt es Ministerien, die solche Arbeiten unterstützen?
Ja, also da gibt's sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Fördermittel zu erreichen. Konkretes weiß ich nicht, aber es gibt Stipendien, es gibt von der Bundesregierung und den Bundesministerien Unterstützungsmöglichkeiten, aus der Industrie auch häufig. Also da gibt es Möglichkeiten und man muss sich sozusagen dafür bewerben und das gut verkaufen, dass eben auch viele andere Projekte, die sich da bewerben, dass man die sozusagen überbietet, sage ich mal, weil es ist ja nicht das einzige Problem, mit dem wir in der Medizintechnik aktuell zu kämpfen haben. Da gibt es sehr viele und dementsprechend ist dann immer die Sache, wer bekommt am Ende die Fördermittel und wie kann man da am besten mit umgehen.
Naja, aber wenn ich höre von dir, wie viele Menschen an Schlaganfall pro Jahr sterben, dann ist das da schon mal eine gewaltige, traurige, beeindruckende Nummer. Dann sollte man doch wirklich überlegen, die Fördergelder auch richtig zu investieren. Naja, gut, aber wir entscheiden das ja hier nicht am Mikrofon.
Nee, wir entscheiden das mit Sicherheit nicht. Auch, auch wenn wir es vielleicht manchmal gerne tun würden, ne? Also was wir hier alles immer Tolles präsentiert bekommen.
Das ist wohl wahr. Und ich meine, wenn man die Charité als Partner schon mal hat, das ist ja schon mal eine Aussage. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich würde nochmal zu deinem Preis zurückkommen, beziehungsweise dem ersten Platz des Wettbewerbs Mensch und Technik 2022. Ja, wie lief das denn damals ab? Also wie hast du davon erfahren? Und vielleicht kannst du mal kurz ein paar Einblicke in diesen Wettbewerb geben.
Also erfahren habe ich davon über meine Universität. Da gab es ein Rundschreiben und dann hat mich mein Erstgutachter darauf aufmerksam gemacht. Das war... Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob das noch während der Zeit des Schreibens und der Forschung war oder tatsächlich danach im Praktikum, aber auf jeden Fall hatte ich mir das dann durchgelesen und mir gedacht, also das passt eigentlich ziemlich gut. Da hat man natürlich immer gute Vorteile mit einer medizintechnischen Entwicklung, die konkrete Probleme versucht zu besiegen und auch schon einen Sensor hat, der an sich ja auch funktioniert an der Stelle. Und dementsprechend hatte ich dann überlegt, da auch teilzunehmen, was ich ja letztendlich auch gemacht habe. Die Anforderungen waren dann noch eine Kurzbeschreibung zu entwerfen. Ich glaube, 10 Seiten waren das, die ich mir im Prinzip aus meiner Bachelorarbeit dann sozusagen zusammengestellt habe. Also Also nochmal die Einleitung ein bisschen runterkürzen und die Ergebnisse dann grob präsentieren. Und die andere wichtige Sache war, ein Plakat zu entwerfen. Und das hat mir dann auch nochmal sehr viel Spaß gemacht, da meine Ergebnisse sozusagen auf so ein Konferenzformat, sage ich mal, zu bringen und das ein bisschen anderweitig runterzukürzen und auch ein paar gute Grafiken zu entwerfen. Und die Grafiken habe ich dann neben dem Plakat tatsächlich auch bei meiner Bachelor-Verteidigung verwendet, um den Sensor nochmal zu erklären und zu präsentieren.
Mhm. Nicht schlecht.
Ja, ich bin ja ein bisschen neugierig. Jetzt hast du dich für Medizintechnik entschieden. Ich glaube, das war sicherlich eine gute Entscheidung, weil gerade in der Medizintechnik passiert sehr viel, zumindest aus meiner laienhaften Betrachtung. Ja, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Bachelor, dann kommt vielleicht der Master hinterher und dann, wenn der Ausstieg aus dem Studium klar ist, was machst du dann? Oder was sind deine Pläne? Oder vielleicht kloppen sich ja auch schon alle um dich und sagen, hey, wer sowas erfindet, der hat's ja, drauf, den wollen wir unbedingt haben.
Ja, also aktuell ist noch das Masterstudium, da bin ich jetzt im zweiten Semester, planmäßig dann vier Semester, also wäre ich im nächsten Jahr fertig. Und danach, also in der Forschung möchte ich eigentlich auf jeden Fall bleiben. So ein bisschen bin ich mir noch selbst uneins, ob ich eher bei einer Universität oder in einer Firma dann sein möchte. Aber ja, also eine Promotion hätte an sich auch was definitiv sehr Interessantes.
Mhm. Okay. Ja, das klingt doch gut.
Also relativ klare Vorstellung.
Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, vielleicht kannst du aus deinen ganzen Erkenntnissen und was du schon alles jetzt so entwickelt hast, auch eine Prognose ableiten. Also wo kann unsere Medizintechnik in 10 Jahren stehen? Was glaubst du?
Also spezifisch beim Schlaganfall, bei diesen, wie ich es nenne, präklinische Point-of-Care-Methoden, die dann bei Patienten angewandt werden. Ich glaube, da können wir in den nächsten 10 Jahren auch sehr weit kommen und diese Verfahren auch deutlich umfangreicher auf Rettungswagen oder Notarzteinsatzfahrzeugen sehen. Für die Wirbelstromdämpfungsmessung, das wird sich dann zeigen. Das ist ja aktuell noch in den Kinderschuhen. Und ich denke, da wird sich das auf jeden Fall immer weiterentwickeln, kleiner werden und hoffentlich auch kostengünstiger, um mehr Menschen zu erreichen und einfacher anzuwenden zu sein für mehr Kliniken, für mehr Ärztinnen und Ärzte und an mehr Patientinnen und Patienten.
Das wollen wir doch mal hoffen, dass das so kommt.
Ja, ne? Das wäre schön. Mensch, ja, ich bin beeindruckt, muss ich sagen.
Ich auch.
Ich bin echt super. Ein bisschen platt. Also wir hatten ja schon viele interessante Dinge hier, aber das zu hören, auch so wie du da rangegangen bist und was sich daraus alles entwickeln lässt und was daraus entstehen könnte, ist schon toll.
Ja, finde ich auch. Klasse. Ja, das ist wie gesagt ein Beispiel und wie weit man mit einer Bachelorarbeit kommen kann. Also wenn ich da an meine eigene denke, da ging es ja wirklich eher um sprachwissenschaftliche Analysen. So, das war halt alles andere als so praxisnah wie bei dir, muss ich sagen. Deswegen finde ich das richtig toll, was man da alles schaffen kann.
Ja, finde ich auch. Ja? Prima. Ja, Ivo, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Das war mal ein Einblick, was in der Medizintechnik heute alles so passiert oder passieren kann und was daraus alles entsteht.
Dass ich hier sein durfte.
Na, sehr gerne.
Gerne.
Wir danken dir für deine Zeit. Ja, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Shownotes. Da steht noch einiges drin über die Technik, die der Ivo da erfunden hat, wenn ich das mal so sagen darf, und dieser Sensor und auch was über den Ivo. Mhm. Und ja.
Ja, ansonsten, wenn ihr auch mal was von euch vorstellen wollt oder andere Themenideen habt, Feedback, alles Mögliche, könnt ihr gerne schreiben an podcast@vdi.de oder ihr kommentiert die Folge bei Podigy und in den sozialen Netzwerken.
Genau. Ja, dann sagen wir für heute Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Technik aufs Ohr.